Es sind Ferien und doch halten Krisen unsere Welt in Atem. Eine Krise folgt auf die andere. Klimakrise, Flutkatastrophe, Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, tausende Tote beim Erdbeben in Afghanistan und in Pakistan, Terroranschläge. Die nächste Corona-Welle kommt, man bereitet sich darauf vor. Viele Menschen kommen aus der Angstspirale nicht mehr heraus. Wie sollen wir nun leben angesichts all der Krisen, der Tragödien, der Sterblichkeit in unserer Welt? Bei meiner letzten Predigt ging es um 7 Dinge, die wir über den Tod wissen sollten. Heute geht es um die Auferstehung. 7 Dinge, die du über die Auferstehung wissen solltest. Wir steigen auch sofort ein. Die erste Sache, die erste Wahrheit, die du über die Auferstehung wissen solltest, ist diese: Die Auferstehung ist unausweichlich. Unausweichlich. Sie ist ein unausweichliches Ereignis der Zukunft. Die Auferstehung ist nicht einfach nur ein frommes Wunschdenken bibelgläubiger Christen, wie manche Menschen meinen. Die Körper, die wir auf den Friedhöfen in Köln, in Deutschland und in der ganzen Welt, bei den Beerdigungen, die wir feiern, in Gräber legen, diese Körper werden wieder auferstehen, sagt uns Gott in seinem Wort. Am Ende der Geschichte wird jedes Grab der Welt leer sein, jedes. Auch die Gräber der ungläubigen Menschen werden leer sein, wie wir sehen werden. Die Auferstehung ist unausweichlich, sie ist unabwendbar, sie ist unumgänglich. Und ich möchte zunächst einmal 3 Gründe dafür nennen, warum die Auferstehung unausweichlich und eine zwingende göttliche Notwendigkeit ist. Erstens, weil Jesus sie angekündigt hat. Jesus hält immer, was er verspricht. Er ist Gott und Mensch zugleich. Er ist allmächtig und er ist absolut glaubwürdig. Er hat gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, meine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Wir haben natürlich keinen Grund, diese Worte anzuzweifeln, aber Menschen sind Zweifler, das wusste Jesus, und so hat er seine Worte untermauert. Einige Kapitel später kommt Jesus zu einem Grab auf einem Friedhof. Die Schwestern weinen, Martha und Maria, ihr Bruder Lazarus ist verstorben. Und Jesus stellt sich hin und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, glaubst du das? Und sie sagt: Ja, ich glaube. Und Jesus sagt: Lazarus, komm heraus. Und er, der 3 Tage im Grab war, und die Schwestern warnten Jesus, es riecht unangenehm. Jesus sagt: Glaube. Und Lazarus kommt heraus. Jesus hat es vorausgesagt. Die Auferstehung ist zweitens unausweichlich, weil Jesus selbst auferstanden ist. Der Ostermorgen ist der wichtigste Beleg für die Wahrhaftigkeit aller Worte unseres Herrn Jesus Christus. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, er hat ihn überwunden. Er war 3 Tage im Grab und dann ist er auferstanden, siegreich, und hat den Tod besiegt. Es gibt in Jerusalem ein leeres Grab. Es ist das einzige leere Grab der Welt. Das ehemalige Grab unseres Herrn Jesus Christus. Es ist leer. Und es ist ein permanenter, ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat und dass seine Worte stimmen. Nun, mit dem Tod Jesu ist der Tod des Todes unausweichlich geworden. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern das Leben. Man könnte sagen, die Kernspaltung des Todes hat begonnen und ist nicht mehr aufzuhalten. Die Bibel sagt uns, Jesus ist der Erstling aus den Toten und alle anderen werden dann folgen, jeder zu seiner Zeit, wie wir noch sehen werden. Die Auferstehung ist drittens unausweichlich, weil der schlimmste Feind, so sagt es die Bibel, vernichtet werden muss. Alle Feinde Gottes werden geschlagen und vernichtet werden. Der Tod ist ein Feind. Er ist ein Feind des Menschen und er ist ein Feind Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Denn Jesus ist auch der Menschensohn. Weil Jesus der Sieger ist, der Herr aller Herren und der König aller Könige, müssen, sagt uns die Bibel, alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Dieses Muss ist ein göttliches Muss. Der Tod wird also vernichtet werden. Paulus bestätigt uns das im Korintherbrief sehr ausdrücklich, 1. Korinther 15, Vers 25. Er sagt, denn er, Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, und als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Das muss geschehen. Der Tod, die Auferstehung der Toten ist unausweichlich. Erstens, die zweite Wahrheit, die du über die Auferstehung wissen solltest, ist diese. Wer nicht an die Auferstehung glaubt, ist kein Christ. Es gibt Menschen, die behaupten zwar Christen zu sein, glauben aber nicht an die Auferstehung. Sie sind keine Christen. Die Bibel macht das sehr deutlich. Nun, der Glaube an die Auferstehung ist eines der wichtigsten Markenzeichen eines wahrhaftigen, lebendigen christlichen Glaubens. Christen glauben an die reale, sichtbare, konkrete, leibliche Auferstehung der verstorbenen Körper. Es ist keine sinnbildliche, keine metaphorische Auferstehung, um die es geht. Doch die bibelkritische liberale Theologie leugnet heute zum großen Teil die Realität der Auferstehung, wie sie auch die Wunder, die uns beschrieben werden in der Bibel, leugnet. Rudolf Bultmann war einer der prominentesten Vertreter dieser liberalen Theologie. Er behauptete, der Osterglaube, also der Glaube an die Auferstehung, ist an der historischen Frage gar nicht interessiert. Also war das Grab leer? Ist Christus wirklich auferstanden? Das interessiert uns nicht, sagt er. Jesus ist auferstanden wie Goethe. Der Sowjetunion hat man uns auch gesagt, Lenin lebt, hat gelebt und wird leben, aber er liegt im Mausoleum, im Grab bis heute. Er, Bultmann, sei davon überzeugt, dass ein Leichnam nicht wieder lebendig werden und aus dem Grab steigen kann. In der Welt am Sonntag wird Gerd Lüdemann zitiert, ein deutscher evangelischer Theologe, unterrichtete in Göttingen. Er untersucht, so heißt es in der Welt, die biblischen Berichte zur Auferstehung Jesu und kommt zum Ergebnis, dass die Auferstehung eine kollektive Halluzination gewesen sei. Jesus wurde gar nicht von den Toten auferweckt, obwohl Christen es bekennen und die Kirche darauf gebaut ist. 2000 Jahre lang übte der Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu eine ungeheure Wirkung aus. Sie erweist sich nun als eine Selbsttäuschung von welthistorischem Ausmaß. Nun, diese Irrlehre ist nicht neu, sie ist eigentlich schon 2000 Jahre alt. Sie gab es sofort nach der Auferstehung Jesu. Man hat seine Auferstehung schlicht geleugnet. Die Pharisäer haben gesagt, die Schriftgelehrten haben gesagt, seine Jünger haben ihn gestohlen. In Korinth gab es einen Einfluss, eine Sekte höchstwahrscheinlich, die die Auferstehung auch leugnete. Und Paulus antwortet auf diese falsche Lehre mit einem der längsten Kapitel in der Bibel, mit dem 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Und er weist diese Menschen aufs Schärfste zurecht und er sagt, ab Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, was in den Gemeinden, in den Kirchen ja geschieht, zumindest an Ostern wird das gepredigt, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Denn er war auch Mensch, Mensch wie wir. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Im Klartext sagt Paulus hier Folgendes: Man kann nicht die Auferstehung leugnen und Christ sein. Nicht möglich. Wer die Auferstehung leugnet, ist schlicht kein Christ. Er lebt immer noch in seinen Sünden, dieser Mensch, und er ist verloren. Die dritte Wahrheit, die du über die Auferstehung wissen solltest, ist diese: Es gibt eine Reihenfolge der Auferstehung. Bei Gott hat alles seine Ordnung, seinen Plan, und Gott setzt für alles passende, perfekte Termine. Alles kommt bei ihm zum richtigen Zeitpunkt. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Es war mit dem ersten Kommen Jesu so, die Bibel sagt es uns, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn im exakt richtigen Termin. Wenn die Zeit erfüllt sein wird, wird Jesus wiederkommen. Es gibt einen Termin auch für das Gericht Gottes, der bei Gott festgesetzt ist. Und so gibt es auch für die Auferstehungen, in Mehrzahl müssen wir hier reden, Termine, die Gott gesetzt hat. Nun, wir müssen wissen, die Bibel unterscheidet zwischen zwei Arten der Auferstehung. Es gibt auf der einen Seite die Auferstehung des Lebens. Sie wird auch die erste Auferstehung genannt. Und es gibt die Auferstehung zum Gericht. Die erste Auferstehung, also die Auferstehung des Lebens, vollzieht sich in drei Phasen, die die Bibel uns sehr deutlich nennt. Zwei Phasen beschreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, so: Denn wie in Adam alle sterben, und wir alle stammen von Adam ab, zunächst einmal, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. So alle, die zu Christus gehören, die sich entscheiden, Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, in einer bestimmten Reihenfolge. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Die erste Phase, Christus, der Ostersonntag. Diese Phase ist abgeschlossen. Jesus ist der Erstling aus den Toten. Nun sagt ihr euch vielleicht, wie kann das sein? Es gab doch schon Auferstehungen. Wir haben doch gerade über Lazarus geredet vor Ostersonntag. Ja, es stimmt, aber diese Auferstehungen waren von einer völlig anderen Qualität. Es waren Demonstrationen der Macht Gottes. Es waren Zeichen, Wunder, die Gott getan hat als Zeichen und Bestätigung für seine Macht und für das, was kommen wird. Aber wir müssen sagen, es waren eher Auferweckungen. Es waren Verlängerungen des Lebens. Lazarus, die Tochter des Jairus, von der wir lesen, der Sohn der Witwe aus Nain, sie wurden auferweckt und ihr Leben wurde verlängert für eine bestimmte Zeit, aber dann starben sie wieder. Christus ist also der Erstling, wenn es um die Auferstehung des Lebens geht. Nach dieser Auferstehung kann und wird man nie wieder sterben. Deshalb sagt Paulus auch über die Reihenfolge der Auferstehung: als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Die zweite Phase der Auferstehung des Lebens wird also geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Dafür gibt es einen festgesetzten Termin bei Gott. Diese Auferstehung findet statt, wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Wir nennen dieses Ereignis auch Entrückung oder Evakuierung der Gemeinde. Paulus beschreibt das sehr detailliert im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Er sagt: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Und danach werden wir, die wir lebendig und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ja, in diesen Worten liegt wahrhaftig großer Trost. Und ich bin so froh, dass es diesen Trost gibt. Ich wüsste nicht, wie ich sonst bei Beerdigungen predigen sollte, was ich sagen sollte. Bei einer Beerdigung, wir haben vorgestern unsere Schwester Senta Rempel beerdigt, vielmehr ihre sterbliche Hülle. Sie selbst ist bei dem Herrn als Person angekommen im Himmel. Aber genau diese Worte habe ich dort gelesen und gepredigt. Und ich weiß, die Angehörigen sind getröstet. Sie wissen, sie werden ihre Mama, Oma und Uroma wiedersehen. Bei diesem Auferstehungstermin, von dem Paulus hier spricht, werden also die Körper aller Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, auferstehen. Alle Christen, beginnend mit den 12 ersten Christen, den 12 Aposteln, bis zum letzten Menschen, der an Jesus gläubig werden wird, bevor Jesus wiederkommt. Diese wird, also der gestorben sein wird und dann auferweckt werden wird, wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Gleichzeitig werden wir, sagt Paulus, dann mit ihnen gemeinsam entrückt werden, auf Wolken in den Himmel, und es wird zu einem wunderbaren Treffen kommen in der Luft zwischen uns und denen, die uns vorausgegangen sind, und Jesus. Wir werden uns treffen und gemeinsam einziehen in einer herrlichen Prozession in den Himmel, in Gottes Welt. Dies ist ein einzigartiger Trost der Christen. Diesen Trost gibt es in keiner anderen Religion, kann es auch nicht geben. Und deshalb sagt Paulus, tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Die dritte und letzte Phase der ersten Auferstehung, das heißt diese Auferstehung zum Leben, findet ungefähr 7 Jahre später statt. Nach den 7 Jahren der Herrschaft des Antichristen, die Gemeinde ist abgeholt, ist entrückt, ist im Himmel bei dem Herrn, und hier ergreift ein Weltdiktator die Macht und terrorisiert diese Welt 7 Jahre lang. Die Bibel nennt ihn den Antichristen. Die Bibel nennt diese Zeit die große Trübsal. Aber in dieser Zeit werden viele Menschen zum Glauben an den wahren Christus kommen, an den Messias kommen. Und sie werden aber für ihren Glauben grausam verfolgt werden. Und viele von ihnen werden mit dem Tod bezahlen müssen. Sie werden den Märtyrertod sterben. Nun, am Ende dieser 7 Jahre, sagt uns die Bibel, kommt Jesus wieder, sichtbar für die ganze Welt. Alle Welt wird ihn sehen. Er wird auf dem Ölberg in Jerusalem landen. Und er wird dann diese Märtyrer auferwecken, damit sie mit ihm herrschen auf dieser Erde 1000 Jahre. Johannes beschreibt uns dieses Ereignis so und sagt, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier, so wird hier der Antichrist bezeichnet, nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Damit ist die erste Auferstehung abgeschlossen, alle 3 Phasen der ersten Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Es ist ein unbeschreibliches Vorrecht, wenn wir an der ersten Auferstehung teilhaben dürfen. Was für eine Glückseligkeit, was für ein Segen, teilhaftig zu sein an der ersten Auferstehung. Aber die Reihenfolge der Auferstehungen geht noch weiter. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Johannes sagt uns das ja in Vers 5, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. 1000 Jahre später kommt es zur letzten Auferstehung. Es ist die Auferstehung zum Gericht. Wir haben es ja bereits gelesen, Jesus hat es uns vorausgesagt, ich lese noch einmal, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Am Ende der Geschichte dieser Welt, nach dem 1000-jährigen Friedensreich auf Erden, findet der Termin des Weltgerichts statt. Zu diesem Termin werden alle Menschen auferstehen, die bis dahin noch nicht auferstanden waren. Es sind Menschen, die Böses getan haben, und Menschen, die nicht geglaubt haben, die Jesus abgelehnt haben, die Gott den Rücken gekehrt haben, die gesagt haben, ich komme alleine klar, ich brauche Gott nicht. Johannes beschreibt dieses Ereignis so: Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Bei diesem Termin wird also jeder Mensch, der jemals gelebt hat und Jesus Christus nicht als seinen Retter akzeptiert hat, im Leibe, als Mensch mit Geist, Seele und Leib vor Gottes Thron stehen und für sein Leben Rechenschaft ablegen müssen. Wir kommen zur vierten Wahrheit, die wir über die Auferstehung wissen sollten. Weil es die Auferstehung gibt, hat unser Leib eine ungeheure Bedeutung in diesem Leben und im zukünftigen. Ja, unser Leib hat Ewigkeitsbedeutung. Nun, weil unser Körper Gottes Geschenk an uns ist und weil er nicht im Tod bleiben wird, sondern auferstehen wird und ewig leben wird, hat er einen Wert und eine Bedeutung, die weit über unsere Welt hinausgeht. Gott rettet nämlich nicht nur die Seele, wie viele Menschen vermuten, sondern auch unseren Leib. Gottes Erlösung ist allumfassend. Sie umfasst den kompletten Menschen, Geist, Seele und Leib. Es ist also nicht egal, wie wir mit unseren Körpern umgehen und was wir mit ihnen machen. Einige Christen in Korinth haben offensichtlich gedacht, es spielt gar keine Rolle, was ich mit meinem Leib mache. Ich kann an sexuellen Sünden teilnehmen. Es interessiert Gott nicht. Gott ist nur an meiner Seele oder an meinem Geist interessiert, aber nicht an meinem Leib. Eine fatale Irrlehre, und Paulus weist sie sehr scharf zurecht im 1. Korintherbrief Kapitel 6. Er sagt, der Leib aber nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Merken wir? Der Leib für den Herrn und der Herr für den Leib. So wichtig ist unser Leib für Gott. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Unmöglich, sagt Paulus. Auf gar keinen Fall. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die beide Gott gehören. Dein Leib ist wichtig für Gott. Ja, er selbst wohnt durch seinen Geist, wenn du Christ bist, in dir, in deinem Leib. Was für eine Aufwertung ist das für unseren Körper, nicht wahr? Deshalb ist es entscheidend, dass wir bestimmte Dinge nicht tun mit unserem Leib und dass wir bestimmte Dinge tun, die Gott ehren. In diesem Abschnitt begründet Paulus, warum Unzucht und Hurerei, also sexuelle Sünden jeder Art, nicht in das Leben eines Christen hineingehören dürfen. Und er liefert uns dafür mindestens 4 Begründungen hier. Erstens, er sagt, unsere Leiber sind Glieder am Leib Christi. Wir sind organisch mit Jesus verbunden und auch miteinander in der Gemeinde, die sein Leib ist. Und es geht Christus und jeden Gläubigen in der Gemeinde etwas an, wenn ich sündige mit meinem Leib. Alle sind davon betroffen. Zweitens sagt er, unser Leib ist ein Tempel, also ein Wohnort des Heiligen Geistes. Gott selbst nimmt Wohnung in uns. Er wohnt im Heiligtum, im Himmel. Er hat 2 Adressen und im Herzen des gläubigen Menschen. Und in diesem Tempel kann es nicht Gottesdienst und Götzendienst gleichzeitig geben. Drittens sagt Paulus, der Herr wird unseren Körper auferwecken. Es ist nicht zu Ende mit dem Grab, mit diesem Leib. Der Leib wird auferstehen und ewig leben, und deshalb ist es nicht egal, was ich damit mache. Und viertens sagt er, wir gehören nicht uns selbst. Wir sind erlöst, wir sind erkauft. Mit teurem Preis, durch das Blut Jesu, auch unser Leib ist Eigentum des Herrn. Und deshalb dürfen wir mit diesem Leib nichts tun, was Gott Unehre bringt. Nun, wir müssen schon feststellen, dass in keiner anderen Philosophie oder Religion der Körper so geschätzt und so hoch bewertet wird wie im Christentum. Deshalb sind Christen Menschen, die den Leib achten und respektieren. Und das spiegelt sich auch in der Beisetzungs- und Beerdigungskultur in der Bibel und im Christentum wider. Im Christentum ging und geht man normalerweise immer respektvoll mit dem Körper um, auch wenn er verstorben ist. Das spiegelt unsere Auferstehungshoffnung wider, wie wir mit dem Leib umgehen, auch nach seinem Tod. Der Leib hat Zukunft, auch wenn er verstorben ist. Deshalb lesen wir auch an keiner Stelle in der Bibel, dass Leichen verbrannt wurden, zum Beispiel. Ich weiß, das ist heute sehr populär und wird häufig gemacht, auch unter Christen, aber es ist keine biblische Tradition, auch keine christliche Tradition. Die Leichenverbrennung war immer eine heidnische Praxis in biblischen Zeiten. Die Heiden haben das schon immer gemacht, die Israelis, die Juden nicht, niemals. Sie sind immer sehr respektvoll mit dem Leib umgegangen. Die fünfte Wahrheit, die du über die Auferstehung wissen solltest, ist diese: Wir brauchen den Leib im Himmel. Nun, leider denken Christen oft falsch über den Himmel. Sie denken, der Himmel ist so ein nebelhaftes Seelendasein. Da schweben Seelen oder Geister umher auf Wolken, spielen auf irgendwelchen Harfen. Und das ist so langweilig. Und viele Menschen, die sich auch Christen nennen oder Christen sind, haben Angst vor diesem Himmel. Sie wollen da gar nicht hin. Nichts ist von der Wahrheit weiter entfernt als dieser Himmel, diese Himmelsvorstellung. Vom biblischen Himmel. Nein, der biblische Himmel ist eine reale, konkrete Welt. Eine neue Welt, die Gott schaffen wird, sagt uns die Bibel. Ein neues Universum eben. Mit Sternen, Sonne, Mond, Erde, alles. Eine konkrete Welt. Und zu dieser Welt gehört auch eine neue Erde, auf der wir in konkreten Körpern ewig leben werden. Eine reale Welt. Das ist der Himmel, der biblische Himmel. Nun, die Bibel spricht sehr viel vom Essen und vom Trinken im Himmel. Die Bibel sagt, dass wir im Himmel einander wiedererkennen werden und Feste miteinander feiern werden. Ein weiterer Grund, warum die Auferstehung des Leibes notwendig, unumgänglich ist. Wir brauchen den Leib im Himmel. Deshalb sagt Paulus im Hinblick auf unseren Umzug in den Himmel Folgendes im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Er sagt: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Wir kommen zur sechsten Wahrheit, die wir über die Auferstehung wissen sollten. Die Auferstehung, der Auferstehungsleib wird unsterblich und herrlich sein. Nun, bei der Auferstehung wird die größtmögliche Verwandlung mit unserem Körper geschehen, liebe Freunde. Paulus sagt uns, dass der Zweck dieser Verwandlung folgender ist. Er sagt: Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und dieses Muss ist keine Option, es ist ein göttliches Muss. Gott hat gesagt, so muss es sein. Wenn wir eine Antwort auf die Frage suchen, wie die Auferstehung geschehen wird und was die Auswirkung auf unseren Leib sein wird, dann müssen wir uns die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus genauer unter die Lupe nehmen. Denn er ist das Vorbild, er ist der Erstling aus den Toten. Wir müssen also genau hinschauen, wie war es denn bei ihm? Nun, als erstes kann man feststellen, wenn wir die Bibel lesen, dass sein Grab offen war nach seiner Auferstehung und leer. Für alle sichtbar. Das Grab war leer. Er war tatsächlich konkret und leibhaftig auferstanden. Als nächstes halten wir fest, dass sein Leib sichtbar war, konkret war, anfassbar war. Ja? Man konnte ihn anfassen, man konnte ihn festhalten. Thomas wollte ihn unbedingt berühren und er sagt, fass mich an. Anfangs hatten die Jünger irgendwie Angst, weil er kam ja plötzlich in ihren Raum hinein durch geschlossene Türen. Aber dann sagt er, habt keine Angst, ich bin kein Gespenst. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Genau diese Worte. Fleisch und Knochen. Ja. Es war also kein Geisterleib. Es war keine bloße Lichtgestalt. Jesus traf sich während dieser 40 Tage mit seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt. Er redete mit ihnen, er ließ sich anfassen, er trank mit ihnen, er bereitete ihnen ein Frühstück am See an einem Sonntag und lud sie zum Essen ein. Zweitens stellen wir fest, dass es doch auffällige Unterschiede gab, was die Erscheinung, das Aussehen des Herrn betraf nach seiner Auferstehung. Es gab eine Veränderung, eine gravierende Veränderung in seiner Erscheinung. Und das war der Grund, warum seine Jünger ihn nicht immer sofort erkannten. Manchmal mussten sie 2-3 Mal hinschauen. Manchmal musste er sich ihnen vorstellen und sagen, habt keine Angst, ich bin's. Ich bin's. Und sie erkannten ihn an seinem Reden, an seiner Art und so weiter. Sein Gesicht, seine gesamte Erscheinung hatten sich offensichtlich stark verändert. Er war nicht mehr gekennzeichnet von den Spuren der Vergänglichkeit. Das wird auch mit uns so geschehen. Er war jung, er war frisch, voller Kraft. Da waren keine Spuren des Leides oder der Schmerzen. Jede Spur des Alterns fehlte. Und deswegen kein Wunder, dass die Jünger ihn nicht sofort erkannten. Und so wird es auch uns geschehen, dass wir einander nicht sofort erkennen werden. Alles Negative, was wir vielleicht uns jetzt schon wünschen, dass es weg wäre, wird weg sein. Und wir werden jung sein. Es gibt kein Altern im Himmel. Wir sind nicht für das Altern und für den Tod geschaffen, sondern für die ewige Jugend und für das ewige Leben mit Gott. Und die dritte auffällige Veränderung war seine Fähigkeit, die Fähigkeit seines Leibes, durch geschlossene Türen, durch Wände sozusagen zu gehen. Er war plötzlich da, die Türen waren verschlossen. Und da stand er mitten im Raum. Und man gewinnt den Eindruck, dass es jetzt so war, dass die Gesetze der Natur Jesus untergeordnet waren. Sie konnten ihn nicht aufhalten, er herrschte über sie mit seinem Leib. Egal, ob die Tür offen oder verschlossen war. So wird es auch mit uns sein, wenn wir auferstanden sind. Unser Leib wird nicht mehr begrenzt sein durch die Gesetze der Physik. Und deswegen sagen viele Menschen, ja, wie lange wird es denn dauern, bis wir bei Gott ankommen im Himmel, von hier aus bis dahin, wenn wir am gesamten Universum vorbeifliegen müssen? Eine Sekunde. Es wird nur eine Sekunde dauern, nicht mehr. Als letztes muss noch bemerkt werden, dass Christus in diesem konkreten, sichtbaren und anfassbaren Leib, aus Fleisch und Knochen, wie er sagt, zum Himmel aufgefahren ist. Und dass er dort in diesem Leib heute lebt und dass er mit diesem Leib wiederkommen wird. Und deswegen wird ihn auch die ganze Welt sehen können. Und er lebt in diesem Leib für immer. Ja, Paulus versichert uns, dass die Auferstehung und Verwandlung unseres Leibes nach dem gleichen Muster ablaufen wird. Er wird unseren unvollkommenen Körper verwandeln und wird ihn seinem Körper gleichgestalten, der die Herrlichkeit Gottes in sich trägt und widerspiegelt. Nun, die ausführlichste Lehre über die Auferstehung des Leibes liefert uns das Neue Testament wiederum in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Lasst uns einiges daraus noch einmal gemeinsam lesen. Paulus weiß, dass die Menschen hier viele Fragen haben, Skeptiker sind, zweifeln. Wie kann das sein? Und das hören wir ja auch. Wie kann das sein? Ein Mensch ist ja schon verwest nach so und so vielen Jahrzehnten. Und da ist jemand schon hunderte Jahre tot und jemand wurde verbrannt. Und wie kann das sein, dass er auferstehen wird? Und Paulus geht auf diese Argumente genau ein und sagt, aber Wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn von sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der zukünftigen künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt, die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Entsprechend, sagt Paulus, verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unverweslich, unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, was Adam, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Nun, ich glaube, es klingt logisch, es leuchtet ein, was Paulus hier sagt. Er beschreibt es sehr plastisch, sehr bildlich. Als erstes geht Paulus hier auf die Veränderung des Leibes in seiner Erscheinung, in seiner Beschaffenheit ein. Und er sagt, dass der Auferstehung das Prinzip von Saat und Ernte zugrunde liegt. Der neue Leib kommt aus dem Alten hervor. Ja, der Alte ist ein Same, aus dem der Neue hervorkommt. Das sagt uns Paulus sehr deutlich. Er trägt also denselben genetischen Fingerabdruck. Und man wird die Ähnlichkeit ganz sicher erkennen. Wir werden uns erkennen, auch wenn vielleicht erst auf den zweiten Blick. Und wir werden uns aneinander erfreuen. Dabei wird aus dem irdischen Körper ein himmlischer hervorgehen. Die gravierenden Unterschiede zwischen dem irdischen und dem himmlischen Auferstehungsleib lassen sich hier laut Paulus mit drei Wesensmerkmalen beschreiben. Erstens sagt Paulus, der irdische Leib ist vergänglich. Er hat ein Ablaufdatum. Er ist sterblich, er ist verweslich. Der himmlische ist unvergänglich, unverweslich, für den Tod nicht mehr erreichbar, unantastbar, unsterblich. Zweitens, der irdische Leib ist unansehnlich, sagt Paulus, von Niedrigkeit gekennzeichnet, armselig. Wir müssen ja auch ständig an ihm herumbasteln, ja, damit er einigermaßen ansehnlich ist. Und manche Menschen haben da große Mühe damit. Aber das ist es, so sagt es Paulus. Der Auferstehungsleib hingegen ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Er ist von Glanz und Schönheit geprägt. Drittens, der irdische Leib ist schwach. Er ist hinfällig. Wir können so viele Dinge nicht tun. Wir möchten es tun, wir schaffen es nicht. Und je älter man wird, umso weniger schafft man mit dem Leib. Der himmlische Leib ist stark, ist kräftig, voll Energie. Der Auferstehungsleib wird also vollkommen an das Leben in der ewigen Welt Gottes angepasst sein. Und mit der Auferstehung des Leibes ist die Erlösung, das Erlösungswerk Gottes an uns abgeschlossen. Noch ist es nicht abgeschlossen. Paulus sagt, wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Unser Geist ist erlöst. Auf die Erlösung des Leibes warten wir noch. Bei der Auferstehung ist die Erlösung komplett abgeschlossen. Unser Körper hat also bei dem Herrn einen höheren Stellenwert, als wir meinen. Die siebte Wahrheit, die du über die Auferstehung wissen solltest, ist diese: Weil es die Auferstehung gibt, gibt es Hoffnung für unsere Welt. Diese Auferstehungshoffnung beflügelt und inspiriert jeden Christen. Weil es die Auferstehung gibt, gibt es Hoffnung. Hoffnung auch für unsere Welt. Es gibt Hoffnung angesichts von Leid, Krieg, Tod. Angesichts der Särge, der Gräber und der Friedhöfe in unserer Welt gibt es Hoffnung. Das Leben macht trotzdem Sinn. Denn es gibt die Auferstehung. Die Körper, die wir beisetzen, werden auferstehen. Es gibt Hoffnung auch für dich persönlich, ganz persönlich. Was immer du vielleicht gerade durchmachst, schwere Zeiten, Ängste, Depressionen, Nöte. Vielleicht lebst du in besonderen Kämpfen und Versuchungen. Vielleicht hast du eine schlimme Diagnose bekommen. Vielleicht hast du jemanden verloren, den du liebst. Trotzdem, das Leben wird siegen. Es gibt Hoffnung. Der Tod hat niemals das letzte Wort zu sprechen. Dieser Feind wird zum Schluss beseitigt werden, sagt uns die Bibel. Das letzte Wort hat Jesus Christus und nicht der Tod. Paulus ist von dieser Perspektive so begeistert. Er sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wenn du sagen kannst, Christus ist mein Leben, dann kannst du auch sagen, Sterben ist mein Gewinn. Aber nur dann. Ein Christ kann nur gewinnen, wenn er stirbt. Niemals verlieren. Die Hoffnung auf die Auferstehung ist der Anker unserer Seele. 7 Dinge, die du über die Auferstehung wissen solltest. Erstens, die Auferstehung ist unausweichlich. Zweitens, wer nicht an die Auferstehung glaubt, ist kein Christ. Drittens, es gibt eine festgelegte Reihenfolge der Auferstehung. Viertens, weil es die Auferstehung gibt, hat unser Leib Ewigkeitsbedeutung. Fünftens, wir brauchen den Leib im Himmel. Unbedingt. Sechstens, der Auferstehungsleib wird unsterblich, ewig jung und herrlich sein. Und siebtens, weil es die Auferstehung gibt, gibt es Hoffnung für unsere Welt. Wie sollen wir nun leben? Auch angesichts der christlichen Auferstehungshoffnung. Nun, sie muss eine Auswirkung haben auf unser Leben hier und jetzt. Eine ganz praktische im Alltag, nicht wahr? Erstens, weil es die Auferstehung gibt, müssen wir keine Angst vor dem Tod haben. Wir Christen sollten anders mit dem Tod umgehen als Menschen, die keine Hoffnung haben, sagt Paulus. Trauert nicht so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir haben jeden Grund, mit Krankheiten, mit schlimmen Diagnosen, die auch uns betreffen, uns Christen und unsere Angehörigen, zuversichtlich und hoffnungsvoll umzugehen. Wir wissen um die siegreiche Auferstehung des Leibes. Zweitens, weil der Leib eine ewige Bestimmung und eine ewige Zukunft hat, deshalb dürfen wir unseren Leib nicht in den Dienst der Sünde stellen. Wir sollten unseren Leib in den Dienst Gottes stellen. Wir sollten uns der Sünde in jeder Form, auch und insbesondere der sexuellen Sünde in jeder Art, fernhalten, sagt uns Paulus, sagt die Bibel. Denn unser Leib gehört dem Herrn, in ihm wohnt der Heilige Geist. Weil es die Auferstehung gibt, hat alles, was wir heute tun oder lassen, was wir arbeiten, was wir für den Herrn in der Gemeinde tun, wie wir umgehen miteinander in der Familie, alles, was wir tun, Paulus sagt sogar, was wir essen und trinken, sollen wir zur Ehre des Herrn tun, denn es hat Zukunft. Die Bibel sagt, ihre Werke folgen ihnen nach. Und drittens, weil es die Auferstehung des Leibes in 2 Qualitäten gibt, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts, solltest du dein Leben heute, hier und jetzt Jesus Christus anvertrauen. Denn er allein ist die Auferstehung und das Leben. Und er kann dir deine Schuld und Sünde vergeben. Und er kann dir Unsterblichkeit schenken. Und er kann dafür garantieren, dass du bei der ersten Auferstehung dabei sein wirst. Es ist eine Glückseligkeit, wenn wir zur ersten Auferstehung gehören. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, kannst du sie heute treffen. Für morgen gibt es für uns sterbliche Menschen auf dieser Erde keine Garantie. Jesus lädt dich ein. Er will, dass du diese Auferstehungshoffnung in deinem Herzen trägst. Und wenn du Hilfe brauchst, Gebet brauchst, bleib einfach zurück, komm nach vorne. Wir beten gerne mit dir.